Zunächst herzlichen Dank für die Willkommensworte von Herrn Schindler. Ich bin in der Tat mit Haben oder Sein, sozusagen mit der Entstehung von Haben oder Sein, sehr verbandelt, weil ich eben just zu der Zeit dann bei Fromm Assistent wurde, als Fromm 1974 daran ging, ein Buch über Karl Marx und Meister Eckhart schreiben zu wollen. Und da suchte er einen jungen, philosophisch-theologisch gebildeten Menschen, und da ich an einer Doktorarbeit über Fromm war und über diese Doktorarbeit mit ihm Kontakt aufgenommen hatte, kam es dann dazu, dass ich 1974 bei ihm Assistent wurde und diese Aufgabe dann zum Teil dann aber wieder von Tübingen aus bis zu seinem Lebensende wahrnahm. Ich bin also mit der Entwicklung dieses Buches Haben oder Sein, das dann schließlich kein Buch über Karl Marx und Meister Eckhart wurde, sondern ein Buch über die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft und was diese seelischen Grundlagen in psychologischer Hinsicht bedeuten, bin ich mit diesem Buch sozusagen in allen Phasen der Entwicklungen vertraut geworden und will ein bisschen aus diesem Hintergrund auch in meinem Referat davon etwas sagen. Es war in München, als sich 1977 eine Gruppe von Lesern des Buches Haben oder Sein zusammentat und beschloss, in Zukunft auf das Haben eines Autos zu verzichten und die notwendigen Werte mit dem selbst angetriebenen Fahrrad zu, die notwendigen Wege mit dem selbst angetriebenen Fahrrad zu bewerkstelligen. Fromms Buch Haben oder Sein traf den Nerv vieler Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, die Mitte der 70er Jahre genug hatten von Statussymbolen und Wohlstandsbürgertum. Sie hielten nach anderen Werten Ausschau, die nicht besitzorientiert und konsumistisch, sondern alternativ, ökologisch, natürlich und besitz- und humanistisch waren. Sie erkannten, wie wichtig Eigenaktivität, Selbstsein, heute würden wir sagen Selbstwirksamkeit, für das Gelingen des Einzelnen und des gesellschaftlichen Miteinander sind, und machten sich mit Fromms Buch Haben oder Sein zur Speerspitze einer postmaterialistischen Bewegung. Das Streben nach mehr an materiellen Gütern, das gerade im Wirtschaftswunder Deutschland so hoch im Kurs stand, zeigte seine passiv und unsolidarisch machende Wirkung. Und zwar genauso, wie dies Fromm in Haben oder Sein beschrieb. Ausgangspunkt der Erkenntnisse Fromms war ja, dass sich gerade bei den hochindustrialisierten Gesellschaften, die alles haben, was der Mensch zu einem anspruchsvollen Leben braucht, dass sich gerade dort eine verstärkte Habgier und Strebung nach immer mehr Haben beobachten ließ. Die Satten also immer unersättlicher und feindseliger gegenüber den Habenichtsen wurden. Wache Menschen fanden in Fromms Buch nicht nur eine Zeitdiagnose vor, sondern auch die Skizze für eine Alternative, die als Wegweisung, oder richtiger gesagt als Wegweisung, weg von der Fixierung auf das Haben verstanden wurde. Die frommische Wegweisung bestand in dem Buch Haben oder Sein vor allem darin, dass er auf die nötigen wirtschaftlichen, politischen und kulturell-gesellschaftlichen Veränderungen hinwies, die zu einer psychischen Fixierung am Haben statt am Sein führen. So wurden manche Münchner, lange bevor das Fahrradfahren wieder in war und die Räder schließlich mit Elektromotoren, was damals unvorstellbar gewesen wäre, auch wenn es technisch möglich gewesen wäre. Aber natürlich hat es ein paar gegeben, die Moped gefahren sind. Aber es ging darum, selbst etwas aus seinem eigenen körperlichen, motorischen Fähigkeiten heraus, selbst etwas bewegen zu können. Bei mir selbst führte die Lektüre der Kapitel, die mir Erich Fromm zur kritischen Durchsicht gab, am 31. März 1975 dazu, dass ich nach 17 Jahren Raucherdasein meine letzten Stäubesand-Zigaretten verqualmte. Es ging Fromm darum, dass man sein Leben nicht mehr von Gegenständen des Habens her bestimmt, von denen man bei näherer Betrachtung in Wirklichkeit gehabt wird, als abhängig ist. Sein Leben nicht von etwas abhängig zu machen, von dem man gehabt wird, also passiv und unabhängig, und abhängig gemacht wird, scheint mir noch immer die beste Umschreibung der Orientierung am Haben zu sein. Es geht bei der Alternative ja nicht um das Haben, sondern um die Orientierung am Haben, um eine Existenzweise und Art zu leben, die von dem Verlangen angetrieben wird, haben und mehr haben zu wollen. Wer haben will, als hätte er nicht, in Anlehnung an 1 Korinther 7, ist nicht am Haben orientiert. Die große Aufbruchsstimmung Ende der 70er Jahre, die zu einer anderen Art Leben zu leben führen sollte, wurde schon bald von einer neoliberalen Wirtschaftsphilosophie und Politik überrollt oder weggefegt, die sich das Mehr haben wollen, auf die Fahnen geschrieben hatte. Ihr gelang es, Handels-, Währungs- und Marktbeschränkungen so zu liberalisieren, zugunsten kapitalistischer Interessen zu beseitigen und vor allem die Finanzmärkte so zu liberalisieren, dass sie von der Realwirtschaft unabhängig wurden, um noch mehr Kasse machen zu können, auf Kosten der immer größer werdenden Zahl der Habenichtse im Nord-Süd-Gefälle und auch in den einzelnen Volkswirtschaften. Als dann die Bonizahlungen an die Banker zum öffentlichen Ärgernis wurden, erinnerte man sich wieder der Frommschen Alternative Haben oder Sein. Das Theater in Frankfurt stellte seine Spielzeit unter das Motto Haben oder Sein. Und die jährlichen Verkaufszahlen des Buches Haben oder Sein kletterten wieder auf über 10.000 Exemplare jährlich. Anfang der 80er Jahre waren es zwischen 100.000 und 200.000 Exemplare jährlich. Die Ohnmacht gegenüber den kapitalistischen Mächten des Marktes ist heute größer denn je. Man muss ja nur die Vorschläge lesen, die Fromm vor 40 Jahren im letzten Teil seines Buches machte, um zu erahnen, wie übermächtig jene wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräfte inzwischen geworden sind, die die vielen Einzelnen dazu bringen, der Orientierung am Haben Folge zu leisten. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft, wie der Untertitel zu haben oder sein lautet, sind in den letzten 40 Jahren in weite Ferne gerückt. Ebenso wenig sind wirkliche alternative Entwürfe des Wirtschaftens und der Vergesellung erkennbar, die wirklich mehrheitsfähig wären, trotz Gemeinwohlökonomie und Postwachstumsökonomie. Und die eben auch, weil sie mehrheitsfähig sind, zu einer anderen seelischen Grundlage, sprich zu einer, frommsch gesprochen, zu einer anderen Qualität der Sozialcharakterorientierung der vielen Menschen führen würden. Dem mag man widersprechen angesichts einer neuen Kultur des Teilens und des Verbundenseins und einer Generation junger Erwachsener, die zunehmend kein Auto mehr besitzt und sich weder durch Wohneigentum noch Familiengründung binden will. Ist nicht die gegenwärtige Erlebniskultur und Genießerkultur, die Fitness- und Yoga-Kultur, eine Revolution von unten, gegen die Orientierung am Haben und für eine Orientierung am Sein? Um hier eine Antwort zu geben zu können, möchte ich mit meinem Beitrag zwei Fragen näher erörtern. Erstens die Frage, was gehe ich vom psychologisch unter der alternative Orientierung am Haben und Orientierung am Sein verstanden? Und zweitens die Frage, worin sich psychologisch die Orientierung am Haben heute bevorzugt manifestiert. Beginnen wir mit der Frage nach dem psychologischen Verständnis der Alternative haben oder sein. Man wird das, was Fromm mit der Orientierung am Haben oder am Sein gemeint hat, nur richtig verstehen, wenn man diese Orientierungen als psychologische Qualifizierungen von Charakterstrebungen, von unserer inneren psychischen Antriebsstruktur begreift, die das Denken, Fühlen und Handeln des Menschen von innen heraus steuern. Wer oder was bestimmt aber, was ein Mensch mit Leidenschaftlichkeit erstrebt? Wenn Charakter mit Fromm als psychische Antriebskraft zu verstehen ist, die sich dadurch gebildet hat, dass sich jemand anhaltende Beziehungserfahrungen zu eigen gemacht hat, dann strebt ein solcher Mensch danach, solche Beziehungserfahrungen selbst herstellen zu wollen. Macht jemand dauerhaft vertrauenbildende Beziehungserfahrungen, dann wird er von dem Wunsch angetrieben, jemand anderem und sich selbst zu vertrauen. Macht hingegen jemand in Beziehungen vor allem die Erfahrung, dass ihm sein Selbstwertgefühl streitig gemacht wird, als anderes Beispiel, dann wird sich in seinem Verhalten anderen und sich selbst gegenüber die Strebung bemerkbar machen, alles entwerten zu wollen, weil es die Erfahrung ist, die er permanent macht und mit der er schließlich über eine Art von Identifizierung fertig werden muss. Für Fromm bringt ein Mensch mit einem bestimmten Verhalten das zum Ausdruck, was seine Charakterorientierung erstrebt. Und sein Charakter erstrebt das, was ein Mensch aufgrund anhaltender Beziehungserfahrungen verinnerlicht hat. Dass dabei die Bezogenheitserfahrungen auf die primären Bezugspersonen, also in der Regel auf Vater und Mutter, Mutter und Vater, richtiger gesagt, eine besonders prägende Rolle spielen, liegt auf der Hand. Deren Charakterorientierungen spielt bei der Ausprägung des Charakters von Kindern eine ganz entscheidende Rolle. Fromm denkt an dieser Stelle aber weiter und sieht den Charakter der primären Beziehungsperson seinerseits ganz wesentlich von den Bezogenheitserfahrungen geprägt, die die Bezugspersonen im beruflichen und gesellschaftlichen Leben machen. Wer sich beruflich, um das zu konkretisieren, wer sich beruflich einer permanenten Wettbewerbssituation und Leistungskontrolle ausgesetzt sieht und deshalb eine Charakterorientierung entwickelt, die immer nach Erfolg strebt und auf Sieg setzt, gibt diese berufliche und gesellschaftliche Bezogenheitserfahrung über die Erziehungsziele und die Erziehungsstile weiter und sorgt dafür, dass schon kleine Kinder eine solche Sozialcharakterorientierung entwickeln und dann zum Beispiel eben auch nichts lieber tun, als zu siegen. Mit dem Nebeneffekt, dass sie die Rolle des Verlierers kaum aushalten können. Fromm interessiert sich vor allem für jene psychischen Struktur- oder Charakterbildungen, die aus den Erfordernissen des Wirtschaftens oder Vergesellung resultieren. Diese nennt er Sozial- oder Gesellschaftscharakterorientierung. Sein besonderes Interesse gilt dabei, wie er seit dem Buch Psychoanalyse und Ethik 1947 sagt, den produktiven oder nicht produktiven Wirkungen, die solche Sozialcharakterbildungen für das psychische Wohlergehen des Menschen haben. Nur dann wenn die Sozialcharakterorientierung eine produktive, im psychischen Sinn, produktive Qualität hat, trägt sie zum Gelingen von Mensch und Gesellschaft und zu deren Wohl bei. Hat sie eine nicht produktive Qualität, dann ist sie dem Gemeinwohl und dem individuellen Wohlsein abträglich. Mit ihren deutschen etwas sperrigen Kennzeichnungen produktiv bzw. nicht produktiv qualifiziert, also bewertet, fromm, gesellschaftlich erzeugte Charakterorientierungen darauf hin, ob sie für das Leben und Überleben des Menschen förderlich oder hinderlich sind, ob sie zum Gelingen und zur psychischen Gesundheit des Menschen beitragen oder den Menschen leiden machen und erkranken lassen. Maßgenommen an der Entwicklungspsychologie hat Fromm eine durchaus konkrete Vorstellung, worin sich eine produktive Charakterorientierung zu erkennen gibt. Mit produktiv meint Fromm, dass jene den Menschen eigenen körperlichen, geistigen, sinnlichen, intellektuellen, emotionalen, affektiven Kräfte gefördert und praktiziert werden, jene gefördert werden, die den Menschen autonomer, liebender, solidarischer, empathischer, kreativer und in dem Sinne vernünftiger machen, dass er die Wirklichkeit kognitiv und emotional adäquat zu erfassen vermag. Genau gegenteilige Effekte zeigen nicht produktive Charakterorientierung. Sie machen einen unabhängig von fremden Kräften, lassen einen emotional auf Distanz zum anderen gehen, machen egoistisch, selbstsüchtig oder auch passiv oder gleichgültig oder auch depressiv. Das, was Fromm in seinem Alterswerk mit der Orientierung am Haben bzw. der Orientierung am Sein meint, ist nur eine andere Formulierung für den gleichen Sachverhalt. Eine Formulierung, die zum Teil auch ein besseres Verständnis ermöglicht. Grundsätzlich aber meint Orientierung an der Existenzweise des Seins nichts anderes, als dass bei den charakterlichen Strebungen des Menschen jene Strebungen dominieren und gefördert werden, die die Fähigkeit zu einer liebenden, vernünftigen, autonomen, empathischen, solidarischen und kreativen Bezogenheit auf die Wirklichkeit, auf andere Menschen und auch auf sich selbst verstärken und deshalb zum Gemeinwohl und zum individuellen Wohlsein beiträgt. Umgekehrt, um das wieder an einem Beispiel zu verdeutlichen, führt eine auf Wettbewerb aufgebaute Marktgesellschaft zu einer Sozialcharakterbildung, bei der Menschen, die gesellschaftlich erfolgreich sein wollen, eine ausgeprägte Orientierung am Haben entwickeln müssen, die sich in entsprechenden Charakterzügen zu erkennen gibt. Sie müssen eine Lust am Rivalisieren entwickeln und den anderen als Konkurrenten wahrnehmen. Sie müssen alles daran setzen, den anderen zum Verlierer und sich selbst zum Alpha-Tier und zum Gewinner machen zu wollen. Das Wetteifern und Siegen wollen ist dabei zum Lebenselixier für eine ganze Gesellschaft geworden, wie unschwer ein Blick auf die Bedeutung etwa des Leistungssports oder die Beliebtheit von Quiz-Sendungen zeigt. Ja, selbst die Wetterfrosche im Fernsehen simulieren ihren Wetterbericht so, wie wenn es um die Ergebnisse eines sportlichen Wettkampfs ginge und beten dann lange Listen von höchsten oder tiefsten Temperaturen herunter. Alles folgt dem Strickmuster gewinnen oder verlieren als Manifestation der Habenden und der Habenichtse. Das simple Beispiel zeigt, dass es nicht ausreicht, nur danach zu fragen, was in einer Gesellschaft als normal angesehen wird, sondern dass auch bei dem, was viele Menschen erstreben und deshalb als etwas ganz Normales ansehen, zu fragen ist, wie diese Sozialcharakterorientierung zu bewerten ist, aus der solche Strebungen und Verhaltensweisen erwachsen. In Fromms Buch Haben oder Sein steht deshalb deutlich das Interesse im Vordergrund, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen zu benennen, die die Menschen dazu befähigen, sich mehr von einer Orientierung am Sein als von einer am Haben her zu definieren. So viel zum psychologischen Verständnis der Alternative Haben oder Sein bei Erich Fromm. Und dass es bei Haben oder Sein um eine Qualifizierung von Orientierungen des Charakters geht, unserer psychischen Antriebsstrukturen geht, je nachdem, ob das, was wir psychisch erstreben, zum Gelingen oder zum Misslingen des Menschen und des menschlichen Zusammenlebens beiträgt. Wenden wir uns nun vor diesem Hintergrund zunächst der Frage zu, welche Bedeutung die Alternative Haben oder Sein zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches Haben oder Sein konkret hatte, um im Anschluss daran dann zu fragen, welche Bedeutung die Alternative 40 Jahre später konkret hat. Ich beginne mit der Bedeutung, die nach meinem Verständnis die Orientierung am Haben für Fromm Mitte der 70er Jahre hatte. Wer sein Leben am Haben orientiert, der bestimmt sich selbst, seine Existenz, seinen Lebenssinn, seine Lebenspraxis von dem her, was er hat, haben kann und mehr haben kann. Nun gibt es fast nichts, was nicht Gegenstand des Habens und des Habenwollens werden könnte. An erster Stelle natürlich materielle Dinge jeder Art, ein Eigenheim, Geld, Aktien, Kunstwerke, Bücher, Briefmarken, Münzen, andere Dinge, die man mit Sammelleidenschaft sammeln kann. Aber auch andere Menschen können zum Gegenstand des Habens und Habenwollens werden. Natürlich sagt man nicht, dass man einen anderen Menschen in Besitz nehme und als sein Eigentum ansehe. Man spricht davon, dass man für andere die Sorge und die Verantwortung habe. Bekanntermaßen hat aber der die Verantwortung trägt, auch das Recht, über den anderen zu verfügen. Und so werden Kinder, Behinderte, Alte, Kranke, Therapiebedürftige in Besitz genommen, als Teil des eigenen Selbst betrachtet und nur ungern aus der Obhut entlassen, weil man sein Leben vom Haben dieser Menschen her definiert, sei es in der Familie, sei es beruflich. Nicht genug damit, dass auch andere Menschen gehabt werden können. Wir bestimmen unsere Lebenspraxis auch vom Haben von Tugenden und Werten her. Wir sind ganz darauf aus, ein Ansehen zu haben, ein bestimmtes Image. Wir sind darauf aus, Gesundheit, Schönheit, Jugendlichkeit zu haben. Und wenn das nicht mehr möglich ist, so wollen wir dann doch wenigstens Erfahrungen und Erinnerungen haben und uns vom Haben dieser Erfahrungen her definieren. Auch Überzeugungen politischer, weltanschaulicher und religiöser Art können wie ein Besitz erworben und hartnäckig bis aufs Blut verteidigt werden. Alles wird davon abhängig gemacht, ob oder dass man im Besitz der Wahrheit ist oder das Recht auf seiner Seite hat. Ein ganzer Berufsstand lebt von der Habenorientierung am Recht. Die Rede vom Haben kann das Missverständnis begünstigen, als würde der Mensch, der in der Weise des Seins lebt, nichts mehr haben und haben wollen. Es stimmt zwar, dass sich der am Haben Orientierte leicht bereits dadurch outet, dass er dieses oder jenes unbedingt haben möchte. Das, was er an Eigentum, Bildung, Können oder Ansehen hat, muss aber nicht notwendig ein Indiz für eine Lebenspraxis des Habens sein. Bei der Alternative Haben oder Sein geht es nicht darum, was ein Mensch konkret hat oder nicht hat, sondern welchen Stellenwert das, was er hat oder auch nicht hat, für ihn hat. Die Alternative betrifft die Frage, woher bestimmt der Mensch seine Lebenspraxis, sein Denken, Fühlen und Handeln? Bestimmt er sich von dem her, was in ihn hineingeht, das heißt, was er hat und haben kann, oder von dem her, was er ist und was er potenziell aus sich hervorbringen kann? Es geht deshalb auch nicht darum, dass jemand nichts hat. Auch die Orientierung am Nichthaben ist eine Habenorientierung. Fromm vertritt kein Asketentum und die Orientierung am Sein ist gerade nicht identisch mit einer Orientierung am Nichthaben. Es geht vielmehr immer um die Frage, welchen Stellenwert das Haben oder auch das Nichthaben bei der Bestimmung des Lebenssinnes im Umgang mit sich und mit anderen Menschen hat. Ob jemand etwas in der Existenzweise des Habens hat, oder ob jemand hat, als hätte er nicht, ist oft schwer zu unterscheiden. Und doch kann jeder schnell die Probe bei sich selbst machen, indem man sich fragt, woran denn das eigene Herz besonders hängt. Um sich dann vorzustellen, wie es einem erginge, wenn das, was einem so wichtig und wert ist, weggenommen würde. Ob es dann einem den Boden unter den Füßen wegzieht und einem das Leben sinnlos zu werden droht. Wer dann keinen Eigenwert mehr spüren kann, wenn es sich dann nicht mehr richtig lohnt, noch zu leben und zu arbeiten, wenn man mit sich und mit anderen nichts mehr anfangen kann, dann sind dies ziemlich deutliche Indizien dafür, dass man sein Leben von der Orientierung am Haben her bestimmt hat. Vom Haben eines Berufes, vom Haben von Kindern, vom Haben eines guten Rufes, vom Haben tieferer Einsichten, vom Haben eines funktionsfähigen Körpers und so weiter. Der am Haben orientierte Mensch bedient sich, um das in ein Bild zu bringen, immer einer Krücke statt der eigenen Füße. Er bedient sich eines angeeigneten Gegenstandes von außerhalb von ihm, um zu sein, selbst und etwas zu sein. Er ist nur er selbst, indem er etwas hat. Er bestimmt sein Subjektsein vom Haben eines Objekts. Und er wird vom Objekt, also vom Gegenstand des Habens, gehabt. Die Metapher von den Krücken, die die eigenen Füße ersetzen, macht zugleich auch anschaulich, was mit der Orientierung am Sein gemeint ist. So wie der Mensch die körperliche Fähigkeit hat, auf eigenen Füßen zu stehen, die er notfalls durch Krücken ersetzen kann, so hat der Mensch auch geistige und psychische Fähigkeiten zum Selbststand, seine Fähigkeit, selbst fühlen, selbst interessiert zu sein, zärtlich zu sein, liebend zu sein, selbst zu denken, Ideen, Fantasien und Vorstellungen zu entwickeln und zu eigenen Erkenntnissen und Urteilen zu kommen. Und er hat die Fähigkeit, Dinge selbst zu vollziehen, zu tun, hervorzubringen, statt sie sich zu kaufen und anzueignen. Die Orientierung an der Existenzweise des Seins zielt immer auf die Aktivierung der menschlichen Eigenkräfte in diesen drei Dimensionierungen von Denken, Fühlen und Handeln. Solche menschlichen Eigenkräfte entstehen und wachsen allerdings nur in dem Maße, als sie praktiziert werden. Sie lassen sich nicht konsumieren, sie lassen sich nicht kaufen, nicht aneignen wie Gegenstände des Habens, sondern nur praktizieren, nur üben, nur wagen, nur tun. Anders als Gegenstände des Habens, die in dem Maße auch aufgebraucht werden, als sie gebraucht werden, gilt für das eigene Denken, das eigene Fühlen, das eigene Tätigsein, dass diese Fähigkeiten in dem Maße wachsen und mehr werden, als sie geteilt und gebraucht werden. Das ist ein wichtiger Unterschied, wenn man klarkriegen will, was ist denn eigentlich da das entscheidende Moment. Dies gilt von allen spezifisch menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Vertrauen zum Beispiel lässt sich nur durch Praktizieren und Üben von Vertrauen schaffen und eben gerade nicht aneignen, nicht kaufen, nicht konsumieren in Gestalt von immer mehr Versicherungspolicen. Das Gleiche gilt von Fähigkeiten wie frei und selbstständig zu sein oder interessiert zu sein. Oder aktiv, von innen heraus aktiv zu sein, empathisch zu sein, lieben und solidarisch handeln zu können. Oder seine Wünsche realitätsgerecht befriedigen zu können. Das Wachstum solcher Fähigkeiten, die für unser Wohlsein und für das Gemeinwohl von entscheidender Bedeutung sind, können nicht Dritte leisten. Es lässt sich weder durch Kauf noch durch Konsum erreichen, sondern nur dadurch, dass man diese Eigenkräfte übt und praktiziert. Neben diesem zentralen Merkmal der Orientierung am Sein, nämlich, dass sie menschliches Wachstum fördert und deshalb eine Aktivierung des Menschen bedeutet, während die Orientierung am Haben zu einer Abhängigkeit von aktivierenden Stimulantien und damit in Wirklichkeit zu einer Passivierung und zu einem Mangel an Lebendigkeit des Menschen führt, lassen sich noch eine Reihe anderer Antriebskräfte des Menschen am Haben oder am Sein, ob sie produktiv oder nicht produktiv sind, ausmachen. Wer sich von dem her bestimmt, was in den Menschen hineingeht, möchte immer viel haben, mehr haben, am meisten haben. Zum Haben, zu einer solchen Orientierung am Haben, gehört deshalb die Gier. Die Habgier ist unersättlich im doppelten Sinn des Wortes. Ein gieriger Mensch hat immer ein übersteigertes Verlangen und unbegrenzte Wünsche und er wird bei aller Befriedigung seiner Gier nie wirklich satt, weil das Haben ihn nicht wirklich befriedigt und seine innere Leere nicht wirklich überwinden hilft. Wenn die meisten immer nur mehr zu haben wünschen, bleibt es nicht aus, dass die meisten Menschen auch eine Angst vor der aggressiven Absicht ihrer Umwelt entwickeln. Opfer der Gier der anderen werden zu können. Sie können das sehr exakt beobachten im Moment bei den ganzen Argumenten gegen den Flüchtlingsstrom. Die wollen ja nur uns ans Futter gehen. Auf diese Weise etabliert sich ein ständiger Antagonismus, eine Feindseligkeit unter den Menschen, für die dann tatsächlich gilt, Homo homini lupus. Der eine Mensch ist dem anderen wie ein Wolf. Wobei man den Wölfen ja damit sehr unrecht tut. Diese am Haben einhergehende Feindseligkeit unter den Menschen bekommt ihre wirkliche Gefährlichkeit zunehmend dort, wo es nicht nur um einen Wettstreit der Konsumgüter und des Eigentums geht, sondern wo es um das Lebensrecht, und die Überlebenschance von Flüchtlingen geht. Menschen, die am Sein orientiert sind, sind nicht darauf aus, auf Kosten anderer Menschen mehr haben zu wollen. Sie haben auch nicht das Bedürfnis, sich von ihnen durch Macht, Reichtum, Privilegien und so weiter abzugrenzen. Ihr habt kein Interesse, soziale Gegensätze aufzurichten und Ungerechtigkeiten als etwas Normales anzusehen, weil sie jene Gegenstände und Werte, die das Leben attraktiv und lebenswert machen, nicht privatisieren und zum Mittel der Selbstbehauptung umzufunktionieren versuchen. Im Gegenteil, das ist ein Zitat von uns, nichts vereinigt Menschen mehr, ohne ihre Individualität einzuengen, als ihre gemeinsame Bewunderung und Liebe für einen Menschen oder wenn sie durch einen Gedanken, ein Musikstück, ein Gemälde oder ein Ritual verbunden sind oder gar das Leiden teilen. Es ist die Weisheit aller großen religiösen, politischen, philosophischen Bewegungen, dass nur die Erfahrung des Teilens die Beziehung zwischen Menschen lebendig hält. Und die Menschen zugleich eine Genügsamkeit spüren lässt, dass sie genug zum Leben haben und deshalb auch am Ende des Lebens das Leben hergeben können. Genügsamkeit und Solidarität sind Indikatoren einer Lebenspraxis des Seins. Im Gegensatz zum antagonistischen Prinzip des Wettkampfs und des Siegenmüssens, der Absonderung und der Hierarchisierung bei einer Lebenspraxis des Habens. Von den von Fromm selbst in Haben oder Sein dargestellten Merkmalen soll noch ein weiteres hier erwähnt werden, das besonders heute von Bedeutung ist. Die Genussorientierung, Englisch Enjoyment, und die Suche nach Vergnügungen, Pleasures, als Merkmal der Orientierung am Haben und die Fähigkeit zur von innen kommenden Freude, Englisch Joy, die sich bei einer Orientierung am Sein einstellt. Egal um welche Vergnügungen und Genusserfahrungen es geht, kennzeichnen ist immer, dass das Erstrebte Spaß macht, aber keine nachhaltige Freude auszulösen imstande ist. Der Spaß und das Vergnügen sind wie ein Strohfeuer. Eine weitere Eigenart des Vergnügens ist, dass der Reiz des Vergnügens gesteigert werden muss, um noch Spaß zu machen und etwas Lustvolles dabei erleben zu können. Auch hier spielt das Unersättliche der Orientierung am Haben eine Rolle. Der Versuch, die Bedeutung der Frommschen Alternative Haben oder Sein zu skizzieren, soll hier nicht weitergeführt werden. Da stehen noch eine ganze Reihe von anderen Merkmalen für diese Orientierung im Buch selbst. Die Bedeutung lässt sich dennoch nur adäquat fassen, wenn man sie in den Kontext der Charaktertheorie Erich Fromm stellt und sie als Wertungen im Blick auf die Wirkungen einer produktiven oder nicht produktiven Charakterorientierung versteht. Für diese Orientierungen gilt, dass sie nur als Alternative gedacht werden können. Je mehr ein Mensch aus seinen körperlichen, seelischen und geistig-intellektuellen Eigenkräften lebt und schöpft und diese praktiziert, desto stärker prägt sich diese produktive Orientierung aus. Und umgekehrt gilt für die nicht produktive Orientierung am Haben, dass es sich in dem Maße verstärkt, in dem der Mensch seine ihm eigenen Kräfte nicht praktiziert und sie stattdessen an nicht produktiven und nicht eigenen, also fremden Kräften orientiert. Man kann deshalb nur entweder oder, entweder an der einen oder an der anderen Orientierung orientiert sein, auch wenn stimmt, dass in den meisten Menschen beide Orientierungen spürbar und auch am Werk sind. Das ist eine andere Frage. Entscheidend ist, ähnlich wie beim Seilziehen, ne, welche Richtung die stärkere ist und in welche Richtung die Dynamik sich entwickelt. Im abschließenden Teil möchte ich nur noch der Frage nachgehen, welche Bedeutung die Orientierung am Haben bzw. am Sein heute, 40 Jahre nach Erscheinen des Buches Haben oder Sein, konkret hat und inwiefern sie noch aktuell ist. Offensichtlich sind eine ganze Reihe bevorzugter Gegenstände der Orientierung am Haben, sich vom Haben von Eigentum und Familie, einem bestimmten Statussymbol, vom Haben der Wahrheit, das haben die Studenten und die jungen Leute doch sich in den 70er, 80er, 90er Jahren verkämpft um die richtige politische Wahrheit und so weiter. Also auch das Haben der Wahrheit, heute geht alles, alles ist Wahrheit. Also totaler Liberalismus und Relativismus und Konstruktivismus. Also das Verkämpfen um das Wahrheit haben ist einfach auch out, ist obsolet geworden. Also so sind ganz bestimmte Gegenstände der Orientierung am Haben, sind wirklich inzwischen, vor allem bei jüngeren Menschen, völlig out. Sie wollen sich nicht abgrenzen, sondern dabei sein. Sie wollen verbunden sein, Zugang haben. Sie wollen das Leben nicht privatisieren, sondern gemeinsam erleben und an Erlebnissen, Events Anteil haben. Das klingt wie ein Durchbruch vom Haben zum Sein. Auch in dieser Situation aber ist es gut, statt sich an bestimmten Verhaltensäußerungen zu orientieren, mit Fromm nach den sozialcharakterlichen Grundstrebungen zu fragen, die heute von vielen Menschen ausgelebt werden. Was glauben heute Menschen, unbedingt haben zu müssen, um sein zu können? Um welche Gegenstände des Habens, materielle und immaterielle, vor allem aber um welche medialen Gegenstände des Habens glauben wir heute unbedingt verfügen zu müssen? Die entscheidende Frage ist auch hier, ob die aktuellen Gegenstände des Habens uns dazu bringen, dass wir von ihnen abhängig werden, sodass wir immer weniger aus unseren eigenen geistigen, emotionalen und körperlichen Kräften schöpfen. Die neuen Strebungen des Partizipierens und der Connectedness, die wie der Durchbruch vom Haben zum Sein aussehen, lassen sich einer Sozialcharakterorientierung zuordnen, die in den letzten 30 Jahren im Zuge der digitalen Revolution, der elektronischen und sozialen Medien sowie der Vernetzungsmöglichkeiten immer dominanter wurde. Diese technischen Errungenschaften haben Entgrenzungsmöglichkeiten geschaffen, die die Menschen immer mehr spüren lässt, wie begrenzt ihre eigenen menschlichen Möglichkeiten sind, wie beschränkt ihr Wissen, ihr Denken, ihre kognitiven Wahrnehmungen, ihr Gefühlserleben, ihr Interesse, ihre Selbstwirksamkeit, ihre Leidenschaftlichkeit oder ihre logistischen und kommunikativen Fähigkeiten sind. Auf Schritt und Tritt erfahren Sie, dass Sie mit dem Einsatz der heute technischen Möglichkeiten um vieles mehr vermögen, als Sie je aus eigenen Kräften hervorbringen können. Mit einem Smartphone sind Sie nicht nur jederzeit und an jedem Ort mit anderen Menschen verbunden. Sie können auch über das Wissen aller Bibliotheken der Welt verfügen und augenblicklich in Erfahrung bringen, wie Sie mit Bus, Bahn oder Auto am schnellsten oder günstigsten von A nach B kommen. Und Sie können jederzeit in den sozialen Netzwerken Trost, Rat, Mitgefühl bekommen und sich Freunden nahe fühlen. Aber nicht genug damit. Mit Hilfe von Programmen und Persönlichkeitstrainings sind wir heute imstande, uns selbst neu zu erfinden und die uns umgebende und die eigene Wirklichkeit neu, besser, eindrucksvoller, kompetenter zu gestalten. Es überrascht deshalb nicht, dass immer mehr Menschen die sie umgebende Wirklichkeit und sich selbst neu erfinden und erleben möchten, beziehungsweise an angebotenen Wirklichkeitskonstruktionen und Erlebniswelten teilhaben wollen. Sie wollen vor allem selbst bestimmen, wer sie sind und was sie können. Und zwar nicht aufgrund der vorgegebenen begrenzten eigenen Möglichkeiten, sondern mit Hilfe des heute zur Verfügung stehenden technischen Vermögens. Ich habe diese neue Charakterorientierung den selbstbestimmten, ich-orientierten Menschencharakter genannt, weil er selbst bestimmen will, was Wirklichkeit ist und weil er ohne Rücksicht auf Vorgaben und Maßgaben anderer leben will. Dieser Wunsch, Wirklichkeit neu und anders zu erleben, wird vor allem hinsichtlich der eigenen Person, des eigenen Denkens und Fühlens spürbar. Man will sich nicht mehr mit seinen eigenen Gefühlen, Antriebskräften und Fantasien zufrieden geben. Kann man sich mit ihnen doch nur sehr begrenzt und eingeschränkt erleben. Warum nicht die eigene Persönlichkeit neu konstruieren? Warum nicht an den vielfältig angebotenen Anteil haben? Warum nicht lieber die dramatisch in Szene gesetzten Gefühle der Unterhaltungswelt mitfühlen, statt sich mit seinen popeligen Leben und mit den oft negativen Gefühlszuständen abhaken zu müssen. Um an den angebotenen Erlebniswelten teilhaben zu können, muss man diese heute nicht mehr besitzen. Das Haben-Wollen zielt nicht auf den Erwerb von Eigentum, sondern auf das Zugang-Haben zu diesen Erlebniswelten, um verbunden zu sein, um dabei zu sein, um Anteil zu haben. Das, was Menschen unbedingt haben möchten, ist der Zugang zum technischen Vermögen und das dadurch ermöglichte Verbundensein mit einer sie belebenden Wirklichkeit. Immer mehr Menschen spüren ein Selbstgefühl und das Bezogensein auf andere nur noch, wenn sie über die technischen Voraussetzungen verfügen können. Mit deren Hilfe sie belebt werden und durch die sie mit sich, mit anderen und mit der Wirklichkeit verbunden sind. Heute gilt auf weiten Strecken, man lebt und ist, wenn man etwas erlebt und wenn man belebt wird. Wenn man also animiert wird, inspiriert wird, unterhalten wird, erfreut wird, stimuliert wird und wenn man überhaupt erst einmal interessiert gemacht wird. Die Kultur des Genießens, die derzeit auf allen Werbeplattformen feilgeboten wird, meint ein Enjoyment, ein zur Freude bringen und gebracht werden. Durch alle möglichen Konsumangebote und hat mit einer von innen kommenden Freude nichts zu tun. Auch das Schlüsselwort der feministischen Befreiungsbewegung, Empowerment, hat heute wenig mit der Stärkung des eigenen Gender-Selbst zu tun, als vielmehr mit einem sich stark machen lassen. Das Erleben des eigenen ist nicht das Ergebnis der Praxis der kognitiven und emotionalen Eigenkräfte, sondern resultiert aus dem Gebrauch und der Anwendung des technischen Vermögens. Übersetzt man diese Entwicklung in die Sprache von Haben oder Sein, dann kann man sagen, das eigene Sein wird nicht als Praxis der schöpferischen Eigenkräfte wahrgenommen und verstanden, sondern als etwas dem Menschen Äußerliches, das die Belebungsindustrie anbietet und zu dem man Zugang haben muss, um sich lebendig zu spüren. Die Devise heißt nicht Orientierung am eigenen Inneren und was aus diesen inneren Antriebskräften hervorgeht, sondern Außenorientierung und Orientierung an dem, was in den Menschen hineingehen kann. Im Blick auf diese vor allem durch die digitale Revolution bewirkte Änderung der begehrten Objekte des Habens lässt sich die aktuelle Bedeutung der Orientierung am Haben oder am Sein als Alternative des Gebrauchs von technischem statt von menschlichem Vermögen fassen oder von gemachten Vermögen statt von menschlichem Vermögen. Seit Erfindung der ersten Werkzeuge hat der Mensch sowohl mit seinem menschlichen Vermögen als auch mit dem Vermögen des von ihm Fabrizierten, also mit gemachtem Vermögen, Wirklichkeit hergestellt und gestaltet. Unter menschlichem Vermögen werden, wie bereits angedeutet, neben den körperlichen, handwerklichen, geistig-intellektuellen Fähigkeiten vor allem die psychischen, das heißt die kognitiven, emotionalen, affektiven Fähigkeiten des Menschen verstanden. In der Vergangenheit hat das gemachte Vermögen in Form von Werkzeugen, Maschinen, Techniken zweifellos immer mehr und mit Recht immer mehr an Bedeutung gewonnen. Man denke nur an die großen industriellen Revolutionen und Modernisierungsschübe, die mit der Nutzung der Dampfkraft, der Elektrizität, der Telefonie und schließlich der Digitalisierung einhergingen. Der Mensch vermochte immer mehr, dank seiner Erfindungen und des Einsatzes von gemachtem Vermögen. In all den Jahrhunderten aber wurde die Praxis seiner kognitiven, emotionalen, affektiven Eigenkräfte durch den zunehmenden Einsatz gemachten Vermögens nie ernsthaft infrage gestellt. Heute jedoch wird von immer mehr Menschen erwartet, dass sie sich selbst als Person auch neu erfinden. Dass sie zum Beispiel immer nur freundlich, kooperativ, fair, wertschätzend, leistungsorientiert und vor allem motiviert sind, dass sie keine Minderwertigkeitsgefühle kennen und keine Aggressionen gegen andere zeigen. Um eine solche, wie man heute sagt, mentale Neukonstruktion der Persönlichkeit herzustellen, gilt es, die gewachsene psychische Struktur mit all ihren Begrenztheiten zu deaktivieren, sozusagen ein Deaktivierungshäkchen davor zu machen, was an alles, was an eigene Begrenztheiten oder Widerständigkeiten erinnern könnte. Mit der entgrenzungsbedingten Deaktivierung psychischer Vorgegebenheiten stehen allerdings auch solche Fähigkeiten und Funktionen nicht mehr zur Verfügung, die bisher mit der psychischen Strukturbildung gegeben waren. Dafür aber wurden mit dem Siegeszug digitaler Technik und der elektronischen Medien neue Psycho- und Sozialtechniken entwickelt, mit deren Anwendung der Mensch auch in den Bereichen, die den Eigenkräften vorbehalten waren, um vieles mehr vermag. Mit Persönlichkeitstrainings und entsprechenden Selbstmanagementprogrammen lassen sich die Selbstwahrnehmung, die eigene Willensbildung optimieren, erwirbt man sich soziale Kompetenz, steigert man seine Kommunikations-, Konflikt- und Lernfähigkeit und eignet man sich Führungsqualitäten an. Was Psychotechniken im Bereich der Persönlichkeitsbildung leisten, machen Sozialtechniken im Bereich des menschlichen Zusammenlebens und der Organisation des Sozialen möglich. Wer sich am gemachten Vermögen orientiert und dabei sein menschliches Vermögen deaktiviert und zu ersetzen versucht, dessen ureigene Gefühle sollen dann durchaus gemachte Gefühle sein. Sein Denken orientiert sich an Vorgedachten, seine Fantasie an vorgebildeten Vorstellungen. Sein Urteil entspricht dem Resultat der öffentlichen Meinungsbildung durch Leitmedien wie etwa der Bildzeitung. Er will bewusst durch eine gemachte Persönlichkeit beeindrucken. Sein Beziehungserleben soll von gemachten Interaktionen gesteuert sein. Und die Kindererziehung hat nicht die von Vater und Mutter zu sein, sondern die von der Zeitschrift Eltern und psychologischer Ratgeber gemachte und von den Eltern zur Anwendung gebrachte. Auch wenn es so aussieht, als würde das menschliche Vermögen in allen Bereichen durch das gemachte Vermögen ersetzt, muss dies in Wirklichkeit aber nicht so sein. Man kann das gemachte Vermögen auch dazu nutzen, sein menschliches Vermögen zu potenzieren und unter Einsatz der technischen Möglichkeiten seine menschlichen Möglichkeiten zu üben und zu praktizieren. Das eigene musikalische Talent lässt sich durchaus damit üben, dass man mit Hilfe eines Synthesizers neue Klangwelten hervorbringt. Und mit einem Operationssimulator lassen sich falsche chirurgische Eingriffe vermeiden lernen, wie es im realen Leben nie möglich wäre. Auch gibt es keinen Zweifel daran, dass man mit Datingportalen die Frau oder den Mann seines Lebens oder ihres Lebens finden kann. Das Problem ist nicht das technische Vermögen oder das gemachte Vermögen und seine Nutzung. Entscheidend ist auch hier, welche Wirkung von seiner Nutzung ausgeht und was die Nutzung mit den eigenen Fähigkeiten des Denkens, Fühlens und Entscheidens, des Wollens und des Imaginierens macht. Wie bei der Alternative Haben oder Sein geht es auch bei der Alternative gemachtes und menschliches Vermögen nicht darum, das Haben bzw. das gemachte Vermögen aus der Welt schaffen zu wollen. Wir können in vielen Hinsichten ohne das Haben und ohne das gemachte Vermögen nicht leben und überleben. Es geht auch hier um die Frage, woran der Mensch sein Herz hängt und wie sehr das gemachte Vermögen sein menschliches Vermögen zum Verschwinden bringen soll oder zur Entfaltung bringen soll. Es geht darum zu erkennen, wie sehr unser Wirtschaftssystem darauf aus ist, die Menschen vom gemachten Vermögen, vom technischen Vermögen ihrer Produkte abhängig zu machen. Und da die größten Gegner eines produktiven, seinsorientierten Umgangs mit gemachtem Vermögen liegen. Und doch liegt es immer auch an jedem Einzelnen, wie er mit gemachtem Vermögen umgeht. Auch wenn ich meine Zeit schon etwas überschritten habe, noch ein 5 Sätze dazu, eine Art Empfehlung zum Umgang mit gemachtem Vermögen, weil es keinen Sinn macht zu sagen, alles was mit Handy, Computer oder sonst was zu hören ist Blödsinn. Nein, ist es nicht. Es kommt darauf an, ob wir, was wir hier an unseren eigenen Fähigkeiten ersetzen wollen oder potenzieren wollen. Also von dort her möchte ich mit diesen Empfehlungen ein paar Beispiele geben, was jeder Einzelne tun kann, um hier sensibler zu werden, wie er mit gemachtem oder sie mit gemachtem Vermögen umgeht. Eine erste Empfehlung besteht darin, bei sich selbst zu beobachten, welche Wirkungen das Wahrnehmen von Erlebnisangeboten hat. Lösen solche Events und Erlebnisangebote, lösen sie eine Eigenaktivität aus? Spürt man das Bedürfnis, die Eindrücke auf sich wirken zu lassen, darüber nachzudenken, sich mit anderen darüber auszutauschen? Hat man das Gefühl, von dem Erleben erfüllt und aktiviert zu sein, oder stellt sich relativ schnell eine Leere und der Wunsch nach mehr Events ein? Eine zweite Empfehlung betrifft die sogenannten spontanen Bedürfnisse und Wünsche. Die meisten Menschen leben ja völlig spontan heutzutage. Und auch diese Art, sich selbst wahrzunehmen, als ein immer von spontanen Ideen überfallenes Wesen, kann man ruhig ein bisschen kritisch hinterfragen. Also zu schauen, in welchen Gefühlssituationen oder angesichts welcher Schwierigkeiten oder Anforderungen tauchen solche spontanen Wünsche bei einem auf. Was soll mit ihrer Befriedigung vermieden oder umgangen werden? Meistens, dass man sich mit irgendwas Schwierigem, Anstrengendem auseinandersetzen muss. Eine dritte Empfehlung ist, sich immer wieder Entzugserfahrungen auszusetzen. Und zwar nicht, um sich im Verzicht zu üben. Es geht bei der Alternative, haben oder sein, überhaupt nicht um eine Kultur des Verzichts, sondern um herauszufinden, welchen Stellenwert das animiert und unterhalten sein wollen durch Gefühlsangebote, durch Erlebniskulturveranstaltungen oder das Leben in sozialen Medien für einen haben. Welchen Stellenwert das hat. Es gibt hier eine sehr erhellende Überprüfung, ähnlich der einen, die ich vorhin schon bei Haben oder Sein genannt habe. Man muss sich nur ein Wochenende ohne elektronische Medien oder gar ein Wochenende ohne Elektrizität, und zwar auch ohne Akku-Elektrizität, vorstellen, was dann mit einem passieren wird. Dies vermag einem schlagartig deutlich zu machen, ob man mit sich und anderen noch etwas anfangen kann und also noch aus körperlichen, seelischen und geistigen Eigenkräften zu schöpfen imstande ist. Eine vierte Empfehlung ist das gezielte Üben und Praktizieren der, wenn auch begrenzten, eigenen Kräfte. Bei den körperlichen Eigenkräften hat dies für uns alle eine große Plausibilität, weil wir unmittelbar spüren, wer rastet, der rostet. Gleiches gilt aber auch für unsere geistigen und psychischen Eigenkräfte. Auch hier gilt, wie die Neurobiologen immer sagen, use it or lose it. Wer seine Vorstellungsfähigkeit nicht mehr übt, weil er nur noch angebotene und ins Bild gesetzte Fantasien konsumiert, der büßt mangels Praxis mit der Zeit seine eigene Imaginationskraft ein und wird fantasielos. Wer sich nicht mehr darin übt, seine begrenzte Fähigkeit anderen zu vertrauen, zu üben, wird die Fähigkeit zu vertrauen verlieren, wird immer misstrauischer werden, beziehungsweise das Misstrauen mit überzogenen Sicherungsmaßnahmen kompensieren wollen. Wer seine Fähigkeit, zärtlich zu sein, nicht praktiziert, wird sie verlernen. Und wer immer nur noch Positives denken und fühlen will und sich nicht mehr darin übt, der immer ambivalenten Realität ins Auge zu schauen, wird alles Bedrohliche und Belastende bei sich und in der Umwelt zu leugnen versuchen. Deswegen, je größer der Narzissmus auf unsere bayerische oder schwäbische Kultur ist, desto mehr braucht alles, was hier so ziemlich unterm Teppich ist und scheiße ist, zu projizieren auf andere. Eine fünfte Empfehlung betrifft einen besonders wunden Punkt. Der gesteigerte Wunsch nach Erlebnissen und inszenierten und virtuellen Wirklichkeiten dient den meisten Menschen dazu, in illusionäre Welten zu fliehen, in denen es entweder keine Probleme gibt oder in denen solche Konflikte stellvertretend ausgelebt werden, denen man sich selbst emotional aber nicht stellen kann. Die Fähigkeit, sich Konflikten und Schwierigkeiten zu stellen, aggressiv zu sein oder sich zum eigenen Versagen bekennen zu können, ist jedoch eine ganz wesentliche Voraussetzung, um Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Wo immer es deshalb noch gefühlte Auseinandersetzungen gibt und man sich ihnen stellen kann, hat man den Zugang zu seinen eigenen begrenzten Kräften noch nicht verloren. Ich schließe mit einem Wort von Fromm, das er in dem Radiobeitrag Überfluss und Überdruss über die produzierten Bedürfnisse gesagt hat. Fromm sagt: Ich glaube, der Mensch ist nur er selbst, wenn er sich äußert. Wenn er die ihm innewohnenden Eigenkräfte ausdrückt, wenn das nicht geschieht, wenn er nur hat und benutzt, statt zu sein, dann verfällt er, dann wird er zum Ding, dann wird sein Leben sinnlos. Es wird zum Leiden. Die echte Freude liegt in der echten Aktivität. Und echte Aktivität ist der Ausdruck, ist das Wachstum der menschlichen Kräfte. Danke Ihnen für Ihre Geduld.